Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, herzlich willkommen bei Sport im Kopf, unterstützt exklusiv von Sport 2000. Schön, dass du heute wieder oder vielleicht zum ersten Mal zuhörst. So langsam kommt der Winter in Garmisch, also wo ich gerade die Aufnahme aufnehme, aber vermutlich auch dort, wo mein Gast herkommt, färben sich die Berggipfel langsam weiß. Und deshalb wird es auch Zeit, den oder die ein oder andere Winterathleten, Athletin einzuladen. Mein heutiger Gast kommt aus dem wunderschönen Berchtesgadenerland, wo er auf seiner Heimbahn am Königssee trainiert. Ja, er ist Skeletonpilot, Sportsoldat und studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Im Juniorenbereich wurde er bereits zweimal Weltmeister, holte einmal Bronze und einmal Silber. Bei den Erwachsenen konnte er bereits zweimal Bronze bei den Europameisterschaften holen, zuletzt im Februar 2024. Seit der Saison 2019-20 gehört er dem deutschen Olympiakader an und startet im Weltcup. Dort gelangen ihm bereits einige Top-5-Platzierungen sowie Podiumsplätze. Warum er bei den Olympischen Spielen in Peking nicht am Start war und was das mental mit ihm machte und was er aus diesem Rückschlag wie diesem lernte, darüber sprechen wir heute. In diesem Sinne sage ich Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Felix Kaisinger.
Ja, Servus Kaya, erstmal vielen Dank für die lieben Worte zu Beginn und danke für die Einladung. Du hast auf jeden Fall recht, ich schaue auf einen total weißen Watzmann hier aus meinem Fenster.
Ach, du siehst den Watzmann
ja,
von dir.
Ich sehe ihn direkt vor frech. Mir und ja, war auch überrascht. Ich war jetzt auch unterwegs, hatte ein Trainingslager und bin dann zurückgekommen und es sah zumindest auf den Berggipfeln schon sehr winterlich aus, genau.
Das ist ja so die Debatte, gell? Wo ist der höhere Berg? Ist es doch der Watzmann? Ist es die Zugspitze? Wo er eigentlich der höhere Teil? Naja, man streitet sich darum, weil die Zugspitze ja halb in Österreich, halb in Deutschland liegt, aber ich glaube, offiziell ist es trotzdem die Zugspitze.
Es ist die Zugspitze, aber ich muss sagen, der deutlich schönere ist dann, glaube ich, doch der Watzmann. Wenn er
natürlich mit seiner Frau und den, wie viele Kindern? 4.
7, wenn mich nicht alles täuscht.
Sieben
aber ich würde
Kinder
mich jetzt
sogar.
Wahnsinnig blamieren. Ich werde sofort nach der Aufnahme googeln, ob ich jetzt richtig gelegen bin oder nicht. Wäre peinlich, wenn ich jetzt daneben gelegen wäre.
Ich bin ja auch das ein oder andere Mal im Berchtesgadener Land, aber ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber es sind mehr als 4 definitiv. Also ich gehe davon aus, du hast mit 7 recht. Da erübrigt sich auch schon meine Frage, wo du bist. Du bist also in der Heimat. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei dir geht es ja aktuell, denke ich mal, schon voll los. Wie geht's dir denn gerade?
Mir geht's richtig gut. Wir haben jetzt noch mal eine Woche ein bisschen Pause, sind noch mal ein bisschen aus dem Training rausgegangen, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Haben davor gute Trainingslager gehabt und ich fühle mich eigentlich hier richtig, richtig fit. Und dadurch, dass es jetzt alles wieder ein bisschen herbstlicher, ein bisschen winterlicher wird, kommt auch schon so ein bisschen die Vorfreude auf, jetzt mal wieder aufs Eis zu gehen. Und in 2 Wochen geht es dann auch los in Lillehammer. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, da dann die ersten Fahrten wieder zu machen.
Sehr schön. Lillehammer war ich gerade im August. Kann man auch im Sommer ganz, ganz gut besuchen zum Laufen und Radfahren. Also ich war dort zum Urlaub machen. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, die Eisbahn ist nicht direkt in Lillehammer, oder? Soweit ich mich erinnere, ist die ein bisschen außerhalb in einem Ort.
Die liegt ein bisschen weiter weg, ja, aber es ist jetzt nicht so weit. Also es gibt durchaus Bahnen, wo der Stadtkern noch örtlicher getrennt ist und man wirklich am Arsch der Welt quasi Skeletten fährt. Und die
Ja.
Bahnen werden leider immer an Stellen gebaut, wo davor gar nichts war. Und deswegen ist
Man
man
braucht
oft
halt auch den Platz, gell?
Genau.
Was machst denn du im Sommer? Also wie trainierst du im Sommer? Ich gehe jetzt mal davon aus, also ihr wart jetzt wahrscheinlich schon mal auf der Bahn, im Eis schon oder noch ohne Eis.
Genau, also
Und wie trainierst du im Sommer?
grundlegend trainieren wir eigentlich wie ein ganz normaler Sprinter. Bei uns ist es wirklich so, dass der Startbereich eigentlich mittlerweile fast am entscheidendsten ist. Jemand, der oben im Sprintsektor, also wir laufen ja am Schlitten an, wenn man da nicht ja in dem Bereich von den Besten ist, dann kann man das in der Bahn in den meisten Fällen nicht mehr rausfahren. Es gibt Leute, die das können, Da gehöre ich aber nicht dazu. Und deswegen, ja, ist es einfach essentiell wichtig, dass man im Sommer wie ein Sprinter trainiert und dementsprechend seine Schnelligkeit verbessert. Und wir sind dann auch auf Eis. Allerdings ist da nur die Startanlage vereist. Das heißt, wir machen unsere Schübe, springen dann auf und sind jetzt nicht in der Bahn an sich unterwegs. Aber genau, das ist so der größte Teil eigentlich, den wir so im Sommer haben. Dazu kommt dann die Materialvorbereitung, die ja immer wieder von vorne beginnt und immer wieder jeden Sportler vor eine Aufgabe stellt, was man im nächsten Jahr neu probieren möchte. Und genau, das sind so die zwei Hauptkomponenten, die mich so diesen Sommer irgendwie beschäftigt haben, genau.
Du sagst das gerade schon, Material. Was kostet denn so ein Schlitten?
Wir
So
haben,
viel ist ja nicht dran, gell? Aber
es ist
billig, glaube ich,
tatsächlich,
ist er
es ist
nicht.
tatsächlich immer schwer zu erklären. Ich glaube, das ist in den meisten Sportarten so, wie so ein Preis dann am Ende zustande kommt. Individuelle Sportgeräte sind halt einfach extrem teuer. Bei uns
Ja.
ist man so im Bereich von 8.000 Euro ungefähr. Was aber im Vergleich zu anderen Eisbahnsportarten eigentlich ja deutlich günstiger ist und auch ja, Sportlern aus nicht so finanzstarken Familien oder so einfach auf jeden Fall auch die Möglichkeit bietet, diesen Sport auch auszuüben. Und das
Ja.
ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Natürlich 8.000 Euro ist jetzt auch nicht nichts, aber im Vergleich zu anderen Sportarten.
Ja, muss man ja noch Richtung Radsport schauen, dann ändern sich da mal ganz schnell die Preise
Genau,
auch.
ja.
Ja. Ich fand es ganz spannend mit dem, vielleicht wissen das auch viele nicht, aber mit dem Sommertraining, dass viel trainiert wird wie ein Sprinter. Es gibt, glaube ich, ein oder zwei Athleten, Athletinnen, die dementsprechend auch bei Sommer- und Winterspielen schon teilnehmen konnten und auch Medaillen gewinnen konnten, als eben starke Sprinterinnen, Läuferinnen, aber dann auch Anschieberinnen in dem Fall, glaube ich, im Bobsport. Mir fällt jetzt leider gerade nicht ein, wer das war. Vielleicht weißt du.
Genau, ja, also im Bobsport gibt's tatsächlich Sportler, die im Winter und im Sommer unterwegs sind, die dann aber
Ja.
wirklich nur dann in der Saison, in der dann die Olympischen Spiele eigentlich sind, dann im Bob unterwegs sind.
Ja.
Das bietet sich natürlich an, weil das Training einfach sehr, sehr ähnlich ist und gerade Sprinter, die auch das Gewicht mitbringen können, können dann im Bob natürlich eine enorme Unterstützung sein. Auch bei uns gab
Na
es
klar, so
das,
ein
bei den Chinesen gab es wirklich mehrere Sprinter, die ja, sich dann auch im Skeleton versucht haben.
Ja.
Der Unterschied ist, glaube ich, dann schon, dass der Skeletonsport, dadurch, dass man in so einer gebückten Haltung anläuft, natürlich dann technisch doch nochmal eine große Veränderung mit sich bringt. Und deswegen, ja, ist es tatsächlich, glaube ich, zeitaufwendiger und wäre jetzt nur schwer möglich, ja, beides nebenbei
Beides
auszuführen.
auf höchstem Niveau zu machen, ja.
Genau.
Habe ich denn in deiner Vita irgendwas vergessen? Also, oder wo studierst du eigentlich? Das wollte ich dich noch fragen.
Also mit meiner Vita war ich vollends zufrieden, hätte ich besser
Sehr gut.
wahrscheinlich nicht aufzählen können.
Gut recherchiert.
Genau. Ich studiere an der AKAD, das ist eine Fernuni. Ist für mich eigentlich die einzige Option, neben dem Sport
Ja.
zu studieren. Ich habe das vorher auch probiert an einer fixen Uni, aber es ist dann einfach so, dass man so schwer planen kann, weil man natürlich nie genau weiß, wann ist jetzt der nächste Lehrgang und gerade Sport auf einer Eisbahn ist dann immer auch damit verbunden, dass man mal spontan wohin fährt, dass man sagt, okay,
Ja.
wir haben da jetzt die Möglichkeit, nochmal gute Trainingsläufe zu machen, da ist die Bahn gut präpariert und dementsprechend war das mir dann relativ schnell klar, dass es mit einer Fernuni wahrscheinlich am besten funktionieren wird und ich bin auch total zufrieden, dass ich den Schritt gemacht habe, weil ich es mir einfach selber einteilen kann. Es ist
Ja.
natürlich auch extrem schwer, sich dann immer selber zu motivieren, weil es einfach
Braucht so ein bisschen
niemanden gibt,
Disziplin.
der sagt, hey, Kaisi, du
Ja.
hast jetzt seit 2 Monaten nichts gemacht. Und das muss dann ich zu mir selber sagen. Und ich bin dann leider nicht ganz so streng, wie das vielleicht sein sollte. Aber trotzdem komme ich ganz gut voran und bin der Meinung, dass das auf jeden Fall für mich der richtige Weg war, um auch irgendwo neben dem Sport einen Ausgleich zu haben und mal den Kopf wegzubekommen vom Kurvenfahren und vom Bahn
Ja.
auswendig lernen. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Sache für mich.
Definitiv eine Sache, die ich eigentlich auch allen nur empfehlen kann, also im Leistungssport tätigen, um einfach noch so eine andere Säule zu haben, was anderes zu machen, andere Eindrücke zu bekommen. Und es gibt wirklich tolle Fernstudiengänge, auch leistungssportspezifisch, wo man auch einfach Unterstützung erfährt. Klar, ich weiß, mein Master, den habe ich auch noch in Wirtschaftspsychologie, Fernstudium Basis gemacht. Und man braucht definitiv ein gutes Zeitmanagement, sonst braucht man 10 Jahre. Aber gut, Hauptsache man hat dann irgendwann einen Abschluss.
Kleine Werbung. In jeder Folge stelle ich passend zur Sportart meiner Gäste eine Frage an die Experten des exklusiven Sport im Kopf Partners Sport 2000. Somit habt ihr zusätzlich zum Thema einen weiteren Mehrwert mit nützlichen Infos. Meine heutige Frage geht an den Laufexperten Julia Chantré. Liebe Julia, warum macht es Sinn, beim Sprinttraining Spikeschuhe zu tragen?
Ja, hallo, wieder mal eine sehr gute Frage. Also ich glaube, letztlich ist es ganz klar, dass Spikes im Sprinttraining besonders vorteilhaft sind, da sie speziell schon entwickelt wurden, um Leistungen zu maximieren. Also die Spikes an der Sohle sorgen für einen besseren Bodenkontakt, was dann zu mehr Traktion führt. Und man hat eine bessere Kraftübertragung auf die Bahn. Also dadurch können Sprinter letztendlich explosiver starten und mehr Geschwindigkeit in kürzerer Zeit aufbauen. Zudem sind die Spike-Schuhe auch leichter als die normalen Sportschuhe, was so ein bisschen das Gesamtgewicht von dem Läufer oder der Läuferin reduziert und damit auch die gesamte Bewegungseffizienz erhöht wird. Und ich glaube, letztlich ein weiterer Vorteil ist auch noch die Unterstützung der natürlichen Fußbewegung, weil der Schuh fördert das Vorderfußlaufen, was die Sprinttechnik verbessert und das Verletzungsrisiko auch in gewisser Weise minimiert, da weniger Belastung auf den Fersenbereichen ist. Und letztlich ja, tragen Spikes also noch zu einer optimalen Leistung bei, einer effizienteren Bewegungsabläufen und einer besseren Kontrolle der Sprinttechnik, was am Ende essentiell ist beim Sprinten, da es dort auch wirklich jede Sekunde ankommt. Zum Glück gibt es Spikes auch schon für Einsteiger, also es gibt da auch schon Modelle in günstigeren Preislagen. Und wenn man dann weiter sich entwickeln will, gibt es natürlich auch immer weiter oben noch speziellere Spikes für Langstreckenlaufen oder halt auch spezifisch dem 400-Meter-Laufen, dem 100-Meter-Laufen oder Hürdenlaufen. Geht am besten einfach mal in den Laden, lasst euch beraten. Dort wissen die Experten eigentlich auch immer direkt Bescheid über die neuesten Entwicklungen. Also euch noch viel Spaß damit.
Vielen Dank, Julia. Wer neugierig geworden ist und sich nach passenden Schuhen fürs Sprinttraining umschauen und informieren möchte, dem füge ich einen Sport 2000 Link in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ich starte ja den Podcast immer damit, dass ich meine Gäste, Gästinnen bitte, in sich selbst in 3 Worten als Privatperson zu beschreiben und sich als Sportler in 3 Worten zu beschreiben. Manchmal unterscheidet sich das ja so ein bisschen, wie man privat ist, wie man dann eben zum Beispiel im Eis auf der Bahn ist. Manchmal ist es auch ähnlich, aber fallen dir jeweils 3 Worte ein zu dir? Kaisi privat, Kaisi Skeleton-Pilot.
Ich würde sagen, dass sich das tatsächlich unterscheidet. Ob das jetzt so gut ist, ist eine andere Frage, aber ich würde mich auf jeden Fall als lustig bezeichnen. Das ist immer ein bisschen komisch, wenn man das selber macht, aber ich glaube,
Doch, das darf man auch selbst
das
machen.
würden viele unterschreiben. Auf der anderen Seite ehrgeizig. Das ist eine Sache, die definitiv im Privatleben und aber auch im Sport bei beiden Aufzählungen vorkommt. Ich kann es auch überhaupt nicht haben im Privatleben und sei es noch so unwichtig und sei es noch so kindisch dann. Ich verliere total ungern, ist aber schon besser geworden. Aber ich weiß noch, früher habe ich immer
Also Brettspiele spielen mit dir macht keinen Spaß.
absolut.
Außer du gewinnst.
Nein, also ich glaube, es macht schon Spaß, aber ich muss sagen, haben wir immer in der WG so FIFA-Turniere gemacht und ich habe das dann. Ich habe dann oft gemerkt, dass ich, wenn ich da verloren habe, dann ins Bett gegangen bin und richtig enttäuscht war und dann für mich selber irgendwann reflektiert habe, ey, ich bin ja so ein Idiot, sag mal, das kann doch jetzt nicht sein, dass du jetzt, also ich war jetzt nicht fertig oder so, aber es hat mich dann so geärgert und das ist auf
Auch
jeden
Männer
Fall
dürfen
was.
weinen, wenn sie bei FIFA
So
verlieren.
weit war es Gott sei Dank noch nicht. Genau, und ich denke, denke, das sind auf jeden Fall zwei Begriffe, die mich gut beschreiben. Und im Sportbereich würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich ein sehr genauer Typ bin. Also mir ist es total wichtig, dass am Schlitten alles passt, dass da ja jede Schraube sitzt und dass da am Ende, auch wenn dann viele Leute sagen, ja, aber Kaisi, das hat ja auf die Performance von dem Gerät überhaupt keinen Einfluss. Ich mag es nicht sonderlich gern, wenn es nicht schön aussieht. Weil das einfach für mich, wenn ich dann im Park Fermé, das ist bei uns so der geschlossene Bereich, bevor ein Wettkampf stattfindet, wenn dann mein Schlitten dasteht und der einfach nicht schön aussieht, dann nervt mich das total. Das sind auf jeden Fall, ja,
Also
drei.
detailverliebt.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Perfektionistisch vielleicht ein bisschen.
Ja, wobei ich das wirklich versucht habe oder immer versuche, das ja ein bisschen runterzuschrauben und in meinem Privatleben, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich perfektionistisch bin. Da ich bin keiner, der jeden Tag staubsaugt oder so. Da bin ich sehr, sehr viel entspannter. Das ist, glaube ich, so der Unterschied, der größte Unterschied zwischen den beiden
Ja.
Aufzählungen, ja.
Okay. Wir wollen ja heute über den Umgang mit Rückschlägen sprechen. Und daher werfe ich dich gleich ins kalte Wasser. Warum hat es mit der Olympiateilnahme 2022 in Peking nicht geklappt?
Ja.
Ich glaube, das war ja so ein für dich persönlich ein sehr, sehr heftiger Rückschlag. Also es ist jetzt auch kein Zufall, dass ich diese Frage auswähle oder diesen Grund oder diesen Rückschlag herauspicke und vielleicht zu Beginn einfach, warum hat es nicht geklappt?
Ja, es ist erstmal eine Knallerfrage zum Anfang.
Ich
Und
sehe schon, du schluckst.
sicherlich auch eine Frage, die mich selber total lange beschäftigt hat, weil man das natürlich aufarbeiten möchte und natürlich ja, sich selber auch bewusst machen möchte, was das Problem war. Und ich habe auch bestimmt selber ein, zwei Jahre eigentlich kaum eine Antwort darauf gefunden, und hab mir schwer getan, ja, zu erklären, weil man kann da natürlich immer mit dem Wort Glück und Pech um die Ecke kommen, aber das ist ja, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, ist das natürlich eine Ausrede. Und deswegen habe mich das lange beschäftigt. Für mich war das damals so, wir hatten Quali-Rennen im Herbst 2021, also vor den Olympischen Spielen. Und
Die waren auch in
die
Peking,
waren auch in
richtig?
Peking, genau.
Genau.
Und zu der Zeit war ja Corona einfach noch ein sehr großes Thema. Und ich wollte einfach alles richtig machen. Ich wusste so, das ist so, dass das Highlight meiner bisherigen Karriere, und ich hatte natürlich auch dadurch, dass Corona war und ich einfach keine großen Ablenkungen hatte, ging ja jedem gleich. Man hatte absolut nicht viel zu tun zu dem Zeitpunkt und somit konnte ich natürlich, und das war im Nachhinein mein großes Pech, ich konnte mich total im Skeletonsport verlieren, was ja nicht gut für mich war, weil ich eigentlich immer ein Sportler war, dem es wichtig war, anderen Sachen auch einen großen Raum in meinem Leben einzuräumen. Aber dadurch, dass Corona natürlich dafür gesorgt hat, dass man eben nicht mehr ja, in eine Bar gehen konnte, dass man nicht mehr irgendwelche Ausflüge machen konnte, dass es auch schwer war, in Urlaub zu fahren, hatte man einfach total viel Zeit. Und da ich ja, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach nicht der bin, der sich dann die ganze Zeit vor den Laptop klemmt und lernt, ja, habe ich mich auch gerne und oft mit Skeletten beschäftigt und mit Material beschäftigt.
Naja, und vielleicht kurzer Einwurf, als Leistungssportler war das eben möglich. Also man durfte weiterhin seinem Beruf
Genau,
nachgehen.
das war eben das, was mich dann einfach da sehr viel beschäftigt hat. Und dann ging es nach China und es ist mir sofort aufgefallen, es ist noch mal eine ganz andere Hausnummer, Corona in China zu erleben. Es war noch mal viel, viel strenger, als wir es hier zu Hause haben. Und das war dann einfach eine Zeit, in der es wirklich nur noch zwischen Bahn und Hotelzimmer und vielleicht mal noch dem PCR-Test, den es da zweimal am Tag gab, hin und her ging. Und dann fängt man natürlich an, sich immer mehr in den Sport reinzufuchsen, immer mehr sich mit der Bahn zu beschäftigen. Und das ist dann oft einfach nicht gut. Und das war meiner Meinung nach das Hauptproblem. Und mir ist es einfach überhaupt nicht gelungen, oder was heißt, es war auch nicht möglich, irgendwie den Sport mal links liegen zu lassen und mal irgendwie was anderes zu erleben. Und ja, das war bis dahin eigentlich das, was mich immer stark gemacht hat. Und vor Ort war das einfach überhaupt nicht möglich.
Das heißt, du bist mit dem Kopf von der Bahn nicht mehr weggekommen. Also es war ja auch eine neue Bahn, die du nicht kanntest, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Peking war ja dort, wahrscheinlich wart ihr das erste Mal, dass die Bahn gefahren wurde.
Genau, das waren die ersten Fahrten auf dieser Bahn für alle Sportler. Und
Ja.
dementsprechend konnte man sich natürlich auch viel damit beschäftigen, weil es einfach total viele Stellen gab, wo keiner so richtig einen Plan davon hatte. Und dementsprechend war das ja auch sehr spannend, irgendwie zu versuchen, auf dieser Bahn die schnellsten Linien zu finden. Wenn ich jetzt in Altenberg bin, da fahren die Leute seit Jahrzehnten Skeleton. Und man weiß natürlich, was ist die schnellste Linie. Und ja, in China konnte man sich total viel ausprobieren und war vielleicht aber am Ende nicht unbedingt das Schlauste, ja.
Und warum hat es dann nicht geklappt? Also einfach die Zeit nicht gereicht in den Qualiläufen oder?
Genau, also es war einfach so, dass ich zeitlich nicht an die anderen dran kam. Und
Obwohl die Erwartungen ja schon definitiv
die
gegeben
Erwartungen
waren.
waren auf jeden Fall da, dass ich das schaffe. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher, wenn du hinfährst mit dem klaren Ziel. Ich hatte überhaupt nicht eingeplant, dass ich, oder ich, das war für mich überhaupt nicht eine Option, da zu scheitern. Ich war mir total sicher, dass es sich ausgehen wird. Und
Ein ganz wichtiger
das ist
Punkt.
ja auch genau die richtige Herangehensweise. Also da bleibe ich auch bis heute dabei. Natürlich muss man sich im Hinterkopf behalten, dass immer irgendwas schiefgehen kann. Aber da jetzt anzureisen und zu sagen, ja, es kann klappen, aber es kann halt auch voll gut nicht klappen. Das ist, glaube ich, auch nicht meine Art. Und ich war einfach die ganze Zeit sehr optimistisch. Und ja, am Ende hat es dann nicht gereicht. Und es war definitiv einfach, weil ich ja schon im Training immer versucht habe, alles, ja, deutlich besser zu machen. Und gar nicht angefangen habe, erstmal die kleinen Schritte zu machen. Gar nicht angefangen habe,
Ja.
erstmal normal runterzufahren, sondern mir gleich gedacht habe, hey, da kann ich jetzt schon nochmal besser fahren als die anderen. Natürlich völliger Schwachsinn. Ich hätte einfach genauso fahren sollen. Und ja, dementsprechend war das ein großer Punkt. Und ja.
Als Sportpsychologin würde ich sagen, klarer Fall von Overthinking.
Ja.
Und was passiert, wenn man das tut? Man verliert sich in Dingen, bei denen man vielleicht auch gar nicht so die direkte Kontrolle hat und bleibt aber nicht beim Fokus bei den kleinen Jobs, die man kann. Also ich sage mal, do your little jobs. Also was kannst du zu 100% immer garantieren? Und was hast du trainiert? Was kannst du? Also dieses Vertrauen in deine Fertigkeiten und Fähigkeiten haben und dich auf das zu konzentrieren, was du die ganze Zeit trainiert hast und nicht darüber hinausdenken, weil man so oft ja, sich selbst ablenkt und von den Basisskills abweicht und damit sich natürlich kleine Fehler einschleichen.
Genau, ja.
Er grinst mich an.
Weil das genau das ist, ja, was dann für mich am Ende auch, ja, das Resümee dann langfristig war. Aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, ja.
Da kommen wir mit Sicherheit noch drauf, weil wir ja auch immer aus Fehlern lernen wollen. Würdest du sagen, das war dein bisher größter Rückschlag? Also du bist ja, man muss dazu sagen, der Felix ist ja erst, in Anführungszeichen, 26, also so alt bist du jetzt auch noch nicht. Aber klar, warst natürlich schon im Jugendbereich sehr erfolgreich. Hattest vielleicht auch bis dahin eine relativ smoothe Karriere, wo einem ja auch noch nicht so klar vor Augen geführt wird, es kann echt mal einen richtigen Batzer geben. Auch wenn man gerade so einen Lauf hat, und das ist vielleicht auch das, was du meintest. Natürlich fährt man nicht auf einem Wettkampf und sagt, hey, wenn es klappt, cool, wenn es nicht klappt, ja, mein Gott, auch nicht so schlimm. Nur sich hier und da mal den Gedanken zu machen, okay, klar, es ist nur Skeletonfahren, das Leben geht weiter, ist wichtig. Davon bin ich auch überzeugt. Aber wenn man so gar nicht damit rechnet oder sich gar nicht ausmalt, was mache ich dann eigentlich? Was passiert dann? Auch wenn gar nichts passiert, aber allein den Gedanken mal zuzulassen, ist das natürlich schon ein ganz schöner Schlag ins Gesicht.
Ja.
Also, um auf meine Frage zurückzukommen, war es der größte Rückschlag deiner Karriere bisher?
Ja, auf jeden Fall. Also es war, ich hatte natürlich davor auch schon Rückschläge in meiner Karriere oder ich habe natürlich auch in meinem Leben oftmals Ziele nicht erreicht. Deswegen war es jetzt für mich nicht komplett neu. Und das Problem war eigentlich hauptsächlich, dass es natürlich so ist im Skeleton. Da müssen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Keine Familie wird sich für einen Skeleton-Weltcup abends zusammensetzen und sich den anschauen, außer meine eigene vielleicht. Aber
Das war jetzt ein Aufruf an alle Zuhörer, Zuhörerinnen.
bei Olympia hast du halt einfach diese Möglichkeit, den Skeleton-Sport mal auf einer großen Bühne zu erleben. Und
Ja.
ja, irgendwie ist das natürlich für jeden Sportler das große Ziel, da einmal dabei zu sein. Und das ist einfach das Nonplusultra. Und genau, deswegen ja, war das einfach so, dass das natürlich 8 bis 10 Jahre irgendwie Karriere natürlich für diesen Moment irgendwie waren, obwohl das natürlich auch Schwachsinn ist, weil die Erfahrungen, die schöne Zeit, gerade in den jungen Jahren, wo du dann das erste Mal mit der Sportmannschaft irgendwo hinfährst und irgendwie die Welt siehst, das erste Mal nach Amerika fliegst und du musst noch nicht mal was dafür zahlen. Das sind ja Erlebnisse, die sind ja unglaublich cool. Deswegen ist es ja dämlich, das so zu beschreiben, als wie wenn das jetzt irgendwie eine Abschlussarbeit wäre, für die du 10 Jahre gebüffelt hättest und wenn du sie nicht bestehst, dann ist alles weg. So, das ist natürlich Quatsch. Aber so kam es mir in dem Moment vor und dementsprechend war das definitiv der größte Rückschlag, ja.
Ja, und ich glaube, es ist schon wichtig. Ich meine, in dem Kosmos, in dem dich du befindest oder zu dem Zeitpunkt befunden hast, ja, du ist eine riesen Dedication auch. Du tust so viel dafür, hast so hart dafür gearbeitet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass natürlich die Bedeutung der Olympischen Spiele, also für jeden Sportler, Sportlerin sehr, sehr wichtig sind. Aber es gibt halt Sportarten, Randsportarten, für die sind die Olympischen Spiele nochmal wichtiger, weil einfach extrem viel Aufmerksamkeit auf diesen Spielen liegt, die sonst nicht gegeben sind. Und insofern hat das ja nochmal eine ganz andere Wertung und Bedeutung. Und ich glaube, vielleicht, ja, kann sich auch auch aus Amateursport oder von den Zuhörerinnen, die jetzt nicht im Leistungssport tätig sind, es hat ja immer eine subjektive Bedeutung. Und wenn die erstmal in einer Enttäuschung endet oder in einem Rückschlag, dann darf einen das auch, ja, mitnehmen und emotional mitnehmen und man darf auch enttäuscht sein. Also das geht einem ja nicht nur im Leistungssport, sondern es ist immer wichtig, im jeweiligen individuellen Kosmos hat irgendetwas eine Bedeutung und das nicht erreichen ist natürlich schmerzhaft und ja, gerade in einer Sportart wie bei dir sind Olympische Spiele schon was Besonderes. Gott sei Dank sind ja in 2 Jahren wieder welche, aber ich glaube, diese Frage, die hebe ich mir für ganz zum Schluss auf. Wie lange hast du denn daran geknabbert? Also ich gehe mal davon aus, dass gerade für so einen jungen Athleten das für extrem viel Verunsicherung sorgt, dieses erste große Ziel nicht erreicht zu haben, zu wissen, boah, es ist erst in 4 Jahren wieder so weit. Wie lange hast du damit ja, mental vor allem gestruggelt?
Ja, es hat schon sehr lange gedauert. Das Problem ist, dass du natürlich, wenn dann dieser Rückschlag kommt, du natürlich sofort ja weiterfahren musst oder auch weiterfahren möchtest und die Karriere und die Saison natürlich weitergeht. Und für mich war das aber damals überhaupt nicht so, wie man es jetzt vielleicht von außen erwarten würde, dass man irgendwie sagt, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder jetzt höre ich auf, jetzt mache ich was ganz anderes. Das war überhaupt nicht der Fall, sondern es war eher so, dass ich noch motivierter war und dass ich mir, die Chance war ja noch nicht komplett weg, es hätte sich ja immer noch jemand verletzen können und dass ich
Das stimmt auch, ja.
ja, auf Teufel komm raus versucht habe, dann zu performen. Es geht dann natürlich eine Rennserie nach unten und ist dann quasi so in der zweiten Liga unterwegs, was natürlich auch Probleme mit sich bringt, weil man natürlich in dem Bereich dann, um sich für Olympia zu empfehlen, natürlich im besten Fall natürlich schon sehr gut sein sollte. Und das macht und ist für mich bis heute eigentlich so immer noch das Schwierigste, wenn man in einer Situation ist, wo man wirklich abliefern muss, um überhaupt zu zeigen, dass das jetzt eine gute Leistung ist. Weil wenn du da Zweiter wirst, dann hast du gegen einen verloren. Und das ist genau das, was man mitnimmt und bringt einen noch viel schneller in die Situation, die wir vorher schon angesprochen haben, dass man dann versucht, Dinge ganz besonders gut zu machen, weil man möchte sich natürlich beweisen. Und das war dann das Schwierige und dementsprechend hat mich das lange beschäftigt, war dann irgendwann fast überwunden und dann kamen aber die Olympischen Spiele und ich habe mir das dann so mit halb zugekniffenen Augen angeschaut, weil ich es mir gar nicht richtig anschauen wollte. Und die Deutschen waren extremst gut, die besten Olympischen Spiele seit Skeleton olympisch ist und dementsprechend habe ich den beiden total gegönnt. Ich mag beide, also Axel und Christopher, die dann auch Gold und Silber gewonnen haben. Ich mag beide total gerne und habe es ihnen wirklich gegönnt. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gedacht, ach Gott, wie gibt's das? Die sind jetzt hier die allerbesten auf der Welt. Wir waren vor einem Jahr auf einem sehr ähnlichen Stand. Und ich bin in der zweiten Liga quasi und bin da gerade mal so im fünfte, sechster, siebter Platzbereich. Und auf einmal ist innerhalb von kürzester Zeit der Abstand zwischen uns so extremst geworden. Das hat mich dann nochmal, auf jeden Fall nochmal länger beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, wie kann das jetzt so schnell gegangen sein? Und das tut man dann natürlich auch ein bisschen, ja, übertreiben, weil man sich natürlich im Endeffekt jetzt im Nachhinein ist mir natürlich auch bewusst, dass der Abstand vom Können her natürlich nicht so weit auseinander war, wie es zu dem Zeitpunkt dann mal kurzfristig
Sondern,
ausgesehen hat.
das sind wir beim Thema, es ist halt dann auch echt irgendwann Kopfsache, gell?
Genau,
Also,
ja.
du verlierst ja nicht innerhalb von diesem kurzen Zeitraum all deine Fähigkeiten, Fertigkeiten, die Technik und so weiter. Das ist wirklich dann, wie du es beschreibst, dieses überperfekt, also überperformen wollen, noch mehr perfektionieren. Was kann ich noch anders machen? Und man geht von dem weg, was man eigentlich ja auf allerhöchstem Niveau schon gemacht hat. Also, zeigen ja auch deine Titel, dass du auf allerhöchstem Niveau warst und bist und das zu diesem Zeitpunkt dann aber einfach, wenn es drauf ankam, halt irgendwie nicht mehr abrufen konntest. Erinnerst du dich an so konkrete Gedanken, die dich vielleicht auch begleitet haben? Weil es sind ja immer, ich spreche ja ganz gern von diesem Dreieck, man hat irgendwelche Gedanken und diese Gedanken rufen natürlich irgendeine Emotion hervor, also vielleicht Wut. Wut ist oft gut, die kann man kanalisieren, aber halt oft auch Zweifel und Frustration, die sind nicht so gut. Und dementsprechend hat es ja einen Einfluss auch auf mein Verhalten, meinen Körper, meine Performance dann im Sport. Erinnerst du dich da an so ganz konkrete Gedanken, wie so eine innere Stimme, die immer wieder aufgeploppt war? Also du hast es vorher kurz angesprochen, ja toll, Zweiter. Ist man halt auch nicht gut genug, weil man ist ja nur Zweiter.
Ja, aber mir war das auf jeden Fall tatsächlich Wut. Was heißt Wut? Aber einfach so eine, ja, so eine Enttäuschung, die sich eher, ja, schon in der Wut irgendwie gezeigt hat. Und das, jetzt hast du gesagt, man kann das gut kanalisieren. Im Skeleton ist das der absolut falsche Weg, weil man natürlich auf einem Sportgerät liegt und es wird uns ja immer nachgesagt, dass der gewinnt, der am wenigsten macht. Und das stimmt tatsächlich auch. Das Problem ist, es ist extremst schwierig, wenig zu machen und nicht aus der Bahn zu fliegen. Und dementsprechend war das ein total, ja, schlechter Ratgeber, da immer mit Wut oder mit einem negativen Gefühl am Start zu stehen. Das hat es für mich total schwierig gemacht, auf dem Schlitten ruhig zu sein, dass man auf dem Schlitten die Lenkpunkte eben smooth irgendwie trifft und man kann sich nicht im Skeleton hinstellen und irgendwas erzwingen, beziehungsweise irgendwas mit wie man sich's jetzt vorstellt, wenn man versucht auf Zwang oder mit möglichst viel Aggressivität in den Boxsack zu hauen. Das geht im Skeleton halt überhaupt nicht. Und war dementsprechend ein sehr schlechter Ratgeber.
Hat dir das jemand geraten? Also ich hätte jetzt nicht geraten, die Wut rauszulassen beim Skeletonfahren, aber wenn eine Wut da ist,
Na,
hätte ich halt vielleicht versucht, damit zu arbeiten, wie wir die Wut entweder halt loskriegen oder kanalisieren im Sinne von kognitiv umzustrukturieren, in Fokus umzustrukturieren oder überlegen, okay, warum ist da Wut? Weil jede Emotion hat ja immer eine Funktion, die sagt dir ja irgendwas, was du brauchst, was du verändern musst, was nicht gut läuft.
Nee, das hat mir Gott sei Dank keiner geraten, sonst wäre ich, glaube ich, an den falschen Anlaufstellen. Nein, aber es war für mich selber, die war einfach da. Und ich habe mir schon gedacht, dass ich natürlich, wenn ich mit Wut im Bauch fahre, dass das gibt ja auch oft Momente im Sport, wo das, wie du schon sagst, einfach hilft und wo man dann gerade gut performt und das kann auch im Skeleton helfen, aber zu diesem Zeitpunkt einfach nicht.
Vor allem, wenn man wütend auf sich selbst ist. Es klingt so ein bisschen, dass da auch viel Wut war, dass du dich über dich selbst geärgert hast, dass das nicht geklappt hat.
Das würde ich nicht, ich war jetzt nicht in einem Bereich, wo ich jetzt irgendwie einen Selbsthass oder so gehabt habe, das hatte ich jetzt nicht, es war eher so auf den Umstand, auf die
Ja.
Tatsache, dass man auf Dinge, die man sowieso nicht ändern kann, dass man jetzt
Ja, okay,
zu
gut.
Olympia fährt oder dass man jetzt diese Quali da hat und das irgendwie 8 Jahre Arbeit in so einem kurzen Zeitraum dann
Verpufft.
abgearbeitet werden und aber das ist ganz logisch, so ist das im Sport und das ist auch richtig so, sonst müsste man ja immer ein Jahr lang Wettkämpfe machen und dann sagen, wer war denn jetzt durchschnittlich gerade der Beste, so.
Ja.
Deswegen ist das schon genau richtig und das macht ja den Sport auch aus und macht den Sport ja auch spannend, dass es eben in kurzen Momenten
Deswegen
entschieden
gibt es auch diesen Podcast,
wird.
um genau über diese spannenden Themen zu sprechen. Und das ist, finde ich, ein so schönes Beispiel, weil es ist wirklich vermutlich ja halt an einem bestimmten Mindset, das zu dem Zeitpunkt da war, gelegen hat und nicht an deinen ja, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ist natürlich in dem Moment immer schwierig, weil man überlegt, was man direkt verändern kann. Und dann gerät man in so einen Teufelskreislauf. Also gerade du warst damals 24, oder? Also kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das einfach zu grundlegenden Verunsicherungen auch führt. Hast du dir denn damals dann auch Unterstützung geholt, also im Sinne von einem Sportpsychologen oder Mentaltrainer? Und was hat dir da am meisten geholfen?
Ja, für mich war das dann eine total entscheidende Frage, ob ich sowas mache, weil ich immer ein bisschen davon abgeneigt war, weil ich jemand bin, der es überhaupt nicht mag, wenn in irgendwelche Sachen viel reininterpretiert wird, dass man sagt, oh ja, dass du heute schlecht gefahren bist, das habe ich schon gesehen, das lag an deinem Mindset, du bist da heute falsch reingegangen. Das hat mich immer total geärgert und wir hatten da auch Sportler, die damit gearbeitet haben und ich habe das immer belächelt. Und in gewissen Situationen tue ich das auch heute noch, nicht belächeln, aber finde ich, dass einem manche Sachen einfach nicht helfen. Aber für mich war es trotzdem klar, ich möchte mich da mal informieren und habe dann mit Markus Bauer jemanden gefunden, der das auf eine total einfache Art gemacht hat, der mir total geholfen hat, den Skeletonsport einfach mal runterzubrechen auf das, was es im Endeffekt ist, nämlich Schlittenfahren und nichts anderes. Und für mich hat total viel gebracht oder mir total viel gebracht, den Wettkampftag als total einfachen Ablauf von Dingen zu sehen, die ich ja sowieso schon tausende Male gemacht habe. Es wird ja niemals kommen, dass du einen Wettkampftag hast und musst irgendwas komplett anders machen. Du stehst in der Früh auf, du frühstückst, du fährst zur Bahn, du stellst deinen Schlitten ins Parkfamilie, du machst die Sachen am Gerät, dass du eben den Schlitten einstellst, und dann startest du und dann fährst du Skeleton. Du machst das, was du die ganze Woche schon gemacht hast, du machst das, was du seit Jahren machst und das war was mir total geholfen hat, weil auch in China hätte mir das total geholfen, weil ich da einfach diese ganzen Eindrücke außenrum hatte. Aber im Endeffekt war es da auch genau das Gleiche, wie jedes Mal einfach, man steht auf, fährt dahin, startet, Skeleton fahren, fertig, das ist es. Und da ist es dann völlig egal, was in der Woche davor war, was für Randerscheinungen es dann gibt. Und deswegen war das wirklich was mir total geholfen hat. Und war eben dann für mich ein Mentalcoach, der eben nicht angekommen ist mit Dingen, die mich vielleicht eher gestört hätten, mit Dingen, wo ich dann das Gefühl hätte, jetzt interpretiert man was rein. Und ich bin mir sicher, dass auch diese Art und Weise sicherlich Sportlern helfen kann. Für mich ist es, glaube ich, eher nichts. Aber somit habe ich da genau einen richtigen Punkt gefunden, an dem ich gut arbeiten konnte und der
Ja.
mir einfach das Leben total erleichtert.
Ja. Du sprichst gerade was ganz Schönes an. Also zum einen finde ich es schön, wie du die Arbeit beschreibst mit dem Markus Bauer, dass ihr habt es unspektakulär gemacht. Also ihr habt es runtergebrochen auf das Wesentliche und das scheint was für dich einfach sehr wirksam war, ist aber tatsächlich für viele Sportler sehr wirksam. Ich glaube, so tickt man auch ein bisschen. Das ist das Prinzip KISS. Keep it simple and silly. Also einfach halten. Man muss sich eher auf so viel konzentrieren oder so viel im Kopf haben und Dinge einfach halten, runterbrechen aufs Wesentliche, sodass man sie auch leicht umsetzen kann. Und ich habe es, glaube ich, zum Beginn irgendwo mal den Satz fallen lassen. Es ist einfach nur Skeleton fahren. Und du machst eigentlich jedes Mal dasselbe. Solltest du zumindest machen, weil genau das trainierst du ja auch. Und nicht mehr und nicht weniger. Und am Ende steht eine Zeit da, auf die hast du aber keinen Einfluss. Also auf die hast du nur einen Einfluss, wenn du im Hier und Jetzt bleibst und das tust, was du immer trainierst und dich darauf verlassen kannst, darauf vertraust. Und was du auch angesprochen hast, das stimmt absolut. Ich glaube, da muss jeder für sich jemanden finden. Zum einen, glaube ich, ist es wichtig, dass man irgendwie sympathisiert, aber zum anderen ist es auch wichtig, dass man inhaltlich angesprochen fühlt und da arbeitet jeder ein bisschen unterschiedlich, logischerweise. Aber für sich persönlich, individuell einen Weg finden, einen Mentaltrainer oder Sportpsychologen, mit dem man einfach irgendwie klarkommt und vielleicht auch eine ähnliche Sprache spricht. Das ist auch ganz wichtig, also dass man so auf einer Wellenlänge ist und nicht jedes Mal danach, nach der Stunde rausgeht und erstmal noch 3 Stunden überlegen muss, was wollte der mir jetzt eigentlich sagen oder die, sondern dass man das Gefühl hat, okay, man ist sofort irgendwie auf dem Punkt und versteht sich einfach. Würdest du sagen, du hast was daraus gelernt, was du nicht missen möchtest? Also diese Erfahrung dort, es nicht zu schaffen, zu scheitern, auch mit dem Prozess hinten ran, dass du einfach sehr lange daran geknabbert hast, was verschiedene Gründe hatte, über die wir ja gesprochen hatten. Aber dass du irgendwas mitnehmen konntest, wo du heute sagst, boah, dafür war es gut. Das wird mir sicherlich in Zukunft helfen, andere Ziele zu erreichen. Und es ist eigentlich etwas so hart, die Erfahrung war so bitter, dass ich darauf nicht verzichten möchte.
Ja, das war in dem Jahr, ist mir das total aufgefallen, dass total viele Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, hey, aber daraus kannst du richtig viel mitnehmen. Ich habe mir gedacht, jo, was soll ich denn daraus mitnehmen? Was soll ich denn daraus jetzt bitte lernen? Und ich war richtig wütend, weil ich das so oft gehört habe. Und
Schon wieder wütend.
naja, nicht wütend, nein, das ist jetzt übertrieben, aber ich habe mir immer gedacht,
Ja,
was soll ich
nervt
daraus
halt.
lernen? Ja.
Ja.
Und erst in den Jahren ist mir dann aufgefallen, dass ich natürlich was gelernt habe, dass ich gemerkt habe, dass es überhaupt nicht so schlimm ist, wie man, also dass der Sommer danach war einer der schönsten Sommer meines Lebens und es hat mich überhaupt nicht mehr gejuckt. Es war so schnell weg. Also klar hat mich 1, 2 Jahre beschäftigt, aber es hat mich beim Skeletonfahren beschäftigt. So, es hat mich jetzt, ich bin jetzt nicht zu Hause gesessen und habe da Trübsal geblasen oder so. Es war nach der Saison sofort vorbei und es war für mich überhaupt nichts, wo ich jetzt sage, daran könnte ich jetzt zerbrechen oder irgendwas. Es war für mich, ja, in dem Sinne, dass wenn ich nicht im Sport drin war, dass es auch total schnell abgehakt war. Und das waren, egal wie schlimm man sich es davor vorstellt, es war nicht ansatzweise, ja, krass oder irgendwie. Und deswegen habe ich einfach damit genommen, dass ich auf jeden Fall jetzt weiß, wenn sowas nochmal passiert, ja, dann wäre es so. Dann wäre es definitiv nicht so schlimm.
Ist, glaube ich, ein richtig, richtig wichtiges Learning. Würde ich jetzt ein bisschen dem Thema Resilienz zuordnen, also so die Widerstandsfähigkeit. Und wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dass man Rückschläge, die vielleicht in dem Moment unüberwindbar sind oder man sich denkt, okay, daran knabber ich jetzt den Rest meines Lebens, merkt, dass die auch zeitlich nur temporär sind und dass man die überwinden kann und es auch gut weitergehen kann, dann trägt es einfach ja, ein Stück weit auch zu einer guten Widerstandsfähigkeit bei, die natürlich auch wieder gerade im High-Performance-Bereich absolut crucial ist. Und daher glaube ich, ist das ein super schönes Learning, weil es ja auch Erfahrungen sind, die man vielleicht nicht nur im Leistungssport, auch im Amateursport und ja, in jeder Sportart erleben kann, aber auch in privaten Situationen. Also Situationen, in denen man in dem Moment denkt, okay, das ist das Schlimmste, was mir je passieren konnte und das ist absolut unüberwindbar. Also es gibt natürlich auch wirklich schlimme Situationen, das ist klar. Aber ganz viele Situationen bewertet man schlimmer, als sie vielleicht im Nachhinein sind. Und diese Erfahrungen zu machen, dass man solche Situationen überwinden kann, ist, glaube ich, was ganz, ganz Wertvolles.
Genau, ja, sehe ich absolut so. Und ich bin mir auch sicher, dass ich in meinem Leben darauf nochmal zurückgreifen werde und diese Situation nochmal ja, Revue passieren lasse und dann ja, dann in einer nächsten schwierigen Situation auch weiß, dass es eben
Dann denkst du an
definitiv.
Peking.
Dann denke ich hoffentlich nicht an Peking, aber dann denke ich auf jeden Fall auch an die Zeit danach und dass
Ja.
es überhaupt kein Problem war.
Ja. Gut, ich glaube, wir haben, also fand ich jetzt ganz schöne Schlussworte zum Thema Umgang mit Rückschlägen und was man da wirklich auch für sich mitnehmen kann, auch vielleicht in Bezug auf eine zukünftige Widerstandsfähigkeit. Was mich jetzt zum Schluss noch interessieren würde, also zum einen hatte ich noch keinen Skeleton-Piloten, Pilotin im Podcast und ich weiß nicht, wie viele ich in der nächsten Zeit hier auch noch haben werde, aber es ist ja eine wirklich krasse Präzisionssportart und du hast es schon gesagt, es ist einfach nicht so super bekannt wie zum Beispiel Fußball. Und deswegen wissen wahrscheinlich auch viele gar nicht, dass ihr in diesen Eisbahnen zum Beispiel Top-Speeds von bis zu 145 km/h habt, ohne wirklichen Schutz. Also ihr habt klar einen Helm auf, dann halt den Anzug, der vermutlich ziemlich eng und dünn ist,
Genau.
und den Schlitten. Und ich stelle mir das schon ziemlich herausfordernd vor. Und Präzisionssportarten sind eh immer extrem spannend, auch in der Sportpsychologie. Wie bereitest du dich da mental vor, also auch auf diese hohen Geschwindigkeiten?
Ich denke, die Zeit, in der man jetzt Angst davor hat, diese hohen Speeds zu fahren, die ist auf jeden Fall vorbei. So, man hat einen gesunden Respekt davor, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich oben stehe und mir jetzt groß Gedanken mache, wie schnell ich da jetzt fahre.
Ja.
Die Vorbereitung ist eigentlich am besten möglich, indem du visualisierst, dass du die Bahn durchgehst, dass du vor allem Kurven, die schwierig zu fahren sind, von deinem geistigen Auge durchgehst, dass du ja die Trainingsläufe, die wir haben, also wir haben ja meistens so sechs Trainingsläufe, bevor ein Wettkampf stattfindet, und du wirst es in den meisten Fällen nicht schaffen, dass du in diesen sechs Trainingsläufen alles perfekt runterfährst. So, dementsprechend
Ja.
bringt es dir extremst viel, zumindest visuell, die Möglichkeit zu haben, dass du mal eine perfekte Fahrt vor dem eigenen Auge hast und die dann am besten öfters wiederholst. Und dementsprechend kannst du auch so eine Bahn extrem auswendig lernen und jeden Millimeter genau kennen. Was aber natürlich wichtig ist, ist, dass natürlich das Skeletonsport eine Sportart ist, der Begriff der Flow extrem wichtig ist, dass du es eben auch passieren lassen musst und eben nicht komplett planen kannst, wie du jetzt die Einfahrt machst, dass du eben nicht auf diesen Millimeter arbeiten sollst, weil du sonst natürlich den Schlitten immer zwängst, immer in irgendeine Richtung bewegen möchtest und ihm eben nicht die Möglichkeit gibst, frei zu fahren. Und dementsprechend darf man das Ganze auch nicht übertreiben.
Aber arbeitest du dann auch zum Beispiel im Nachhinein, also zeichnest du dir die Bahn auf, arbeitest da irgendwie mit, keine Ahnung, Farben, um bestimmte Stellen zu markieren? Oder wie schaffst du es auch so ein lebendiges Bild von der Bahn zu visualisieren?
Genau, wir haben, wenn ich neu an eine Bahn komme, dann ist es meistens so, dass ich mir die Bahn auf jeden Fall aufzeichne, dass die quasi aus meiner Blickrichtung, wie wenn ich jetzt am Start stehen würde, dann eben aus dieser Himmelsrichtung aufzeichne. Und dann erstmal bei der Bahnbegehung, wenn wir jetzt wirklich ganz neu da sind und ich mich selber noch nicht sonderlich gut auskenne, gehen wir die Bahn runter, dann musst du dich natürlich erstmal auf die Stimmen der Trainer verlassen, dass du ja, denen erstmal vertraust und auch vertraust in Kurven, wo du so vom Augenschein her sagen würdest, das würde ich jetzt aber anders machen. Natürlich ist es dann deutlich schlauer, doch erstmal auf die Trainer zu hören.
Klingt nach Erfahrung.
ja, auf jeden Fall. Und genau, und dann ist es bei mir schon so, dass wir haben beim Skeleton so, ich würde mal so sagen, drei, vier verschiedene Arten zu lenken. So, wir können mit den Schultern lenken, wir können am Kopf lenken, wir können mit dem Knie lenken, wir können in äußersten Notfällen oder in wirklich ausgewöhnlichen Kurven auch mal am Fuß lenken. Und das wird bei mir in der Bahnbeschreibung auf jeden Fall deutlich hervorgehoben, dass es eben ja in den Kurven, wo dann wirklich ein starker Lenkeinsatz kommen muss, ja, ist dann auf dieser DIN A4-Seite oder wo auch immer ich das aufschreibe oder in meinem Buch, schon der deutlich markanteste Punkt, so dass man sieht, okay, hier muss man deutlich mehr und desto leichter die Lenkbewegung ist, so gerade in den ersten drei, vier, fünf, sechs Kurven, wo natürlich noch nicht so viel Druck in den Kurven ist, wo man viel aus den Schultern macht, viel aus dem Gefühl macht, da ist das Ganze nicht fett markiert oder in irgendeiner Weise, aber das Skeleton-Sport lebt dann auch irgendwo davon, dass man sich davon auch ja irgendwann löst, weil man hat natürlich nach mehreren Fahrten dann irgendwann weiß man die Stellen auswendig. Man ist, wenn man dann vor Ort ist, ist man natürlich eins mit der Bahn irgendwo und braucht jetzt kein Buch mehr, wo man nachliest, wie fahre ich denn das jetzt nochmal? Das wär natürlich sehr schlecht, weil die Zeit hast du natürlich während dem Wettkampf natürlich auch.
Ja, es war jetzt ganz schön. Zuhörer haben es jetzt leider nicht sehen können, aber wie Felix es gerade beschrieben hat, was er mit seinen Schultern macht und mit seinem Fuß, ist er so, ich weiß gar nicht, ob es ihm selbst aufgefallen ist, aber so komplett mit seinem Körper so mitgegangen in
Ja,
die
krass, das ist mir gar nicht
jeweiligen
aufgefallen.
Richtungen.
Nee, ist mir überhaupt nicht
Also so viel zum
aufgefallen.
Thema Visualisieren. Man kennt es ja oft im Start auch, ja, bei Alpinskifahrern, wenn die Kurven so durchgehen und sich so mitbewegen. Und es war gerade ganz spannend, ihn da in seinem Flow zu beobachten. Wir kommen zum Ende, so langsam. Also vielen Dank jetzt auch nochmal in die, ja, kurze Einführung in die technischen Sachen und wie man auch da sich einfach mental vorbereiten kann, mit Hilfe von zum Beispiel Visualisierung. Und meine letzte Frage richtet sich immer an das junge Ich, das Gast oder der Gästin. In dem Fall ist es das noch jüngere Ich, weil du bist ja eigentlich noch jung. Aber was wären denn deine Tipps an dein jüngeres Ich?
Wow,
So
das ist eine sehr
retrospektiv
gute Frage.
betrachtet, vielleicht so in deinem Jugendbereich. Vielleicht gibt es ja ein, zwei Tipps, die du hättest.
Ich würde mir auf den Sport bezogen auf jeden Fall raten, die Lockerheit zu bewahren, dass man, ich glaube, es war ein großer Trugschluss von mir, zu sagen, wenn ich alles ernster und professioneller nehme, dann werde ich besser. Ich habe das schnell gemerkt und bin jetzt auch sehr viel lockerer wieder unterwegs und das ist auch richtig gut, aber ich hätte mir auf jeden Fall die Jahre sparen können, in denen ich mir vorgemacht habe, wenn ich ein professioneller Typ bin, dann läuft alles besser. Weil das wäre, glaube ich, nicht zu 100% ich. Es muss auch mal was schief gehen, es muss auch mal Es muss auch mal ein Tag sein, wo ich im Skelett nichts am Hut habe, wo ich abends zurückkomme und die Trainer sich vielleicht denken, ey, der Kaisi, der hat heute gar nichts am Schlitten gemacht und der hat sich heute überhaupt nicht damit befasst. Der war vorher in der Bar. So, sowas. Und
Gott.
ich
Ja.
glaube, das würde ich mir raten. Und ansonsten würde ich gar nicht so viel sagen, weil ich der Meinung bin, dass es genau das Spannende ist, was das Leben ja irgendwie ausmacht, dass man Fehler macht und dass man Erfahrungen macht. Und sonst kann man sich davor eh, glaube ich, nicht richtig vorstellen, also was das am Ende bedeutet, ja.
So weise Worte von einem so jungen Mann.
Und richtig
Sau
möchte
schön,
gern
ich würde sagen.
weise.
Ich würde es einfach so stehen lassen, fand ich jetzt wirklich sehr coole Abschlussworte. Auch mal dieses, naja, was soll ich denn Tipps geben? Das sind ja auch alles Erfahrungen, die mich zu dem machen, wer ich bin. Und das sind ja auch wichtige Erfahrungen, gerade in jungen Jahren. Insofern lassen wir es dabei stehen. Doch noch letzte Frage. Wann ist der erste Wettkampf? Und klar, Ziel sind jetzt die Olympischen Spiele 26 in Italien, oder?
Auf jeden Fall. Dieses Jahr geht's los. Wir haben am Anfang immer Qualifikationswettkämpfe, in denen wir uns erstmal Deutschland intern durchsetzen. Eine Zeit, die ich tatsächlich sehr gerne mag, weil es ja total runtergebrochen ist, weil es total einfach ist, weil es einfach nur darum geht, wer ist am schnellsten und der darf dann den Weltcup fahren.
Ja.
Und dann geht es bei uns dieses Jahr in Asien los und es kommt tatsächlich, also ich hoffe, dass ich es schaffe und es kommt dann für mich im besten Fall zu einem Wiedersehen mit Peking und ich freue mich auf jeden Fall, die Bahn dieses Mal ohne Corona und das Land auch ohne Corona kennenzulernen und ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall
Ja.
dabei sein darf und habe schon richtig Bock und freue mich auf jeden Fall, wenn es dann bald losgeht.
Schön. Ja, boah, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ist natürlich immer schön, wenn man so eine Aufnahme auch mit jemandem hatte, sich ein bisschen kennenlernen konnte, fiebert man noch mal mehr mit. Ich werde es natürlich verfolgen. Wer weiß, Italien ist nicht so weit weg, dass ich doch auch mal wieder bei Winterolympischen Spielen zuschauen kann. Ich bedanke mich jetzt vor allem bei den Zuhörern, dass du wieder bei Sport im Kopf dabei warst. Und wie immer freue ich mich natürlich über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir sehr gerne ein kleines Sternchen auf Spotify und ja, somit finden andere den Podcast auch schneller. Lieber Felix, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ganz liebe Grüße nach Berchtesgaden. Du schaust jetzt nochmal nach, wie viele Kinder der Watzmann hat und schreibst mir. Und dann wünsche ich dir einen guten Endspurt in der Vorbereitungsphase.
Vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Ich werde sofort googeln und mich schämen, wenn ich daneben gelegen bin.
Hoffen wir mal, dass du richtig lagst mit den 7. Felix, mach's gut. Servus.
Servus, danke sehr.
Ciao.